Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Urban Art Kids Podcast. Diesmal spreche ich mit Larissa Bertonascu. Larissa ist freischaffende Illustratorin und Künstlerin. 2003 machte sie ihren Abschluss als Diplom-Illustratorin an der AHW in Hamburg. Seit 2004 ist sie Mitherausgeberin und Autorin des Zeichnerinnenkollektivs Spring. Seit 2018 hat sie ein Ladenatelier mit dem Namen Fritzen auf St. Pauli. Larissa ist ein großer Fan von Kochbüchern und hat zahlreiche Kochbücher in ihrem Künstlerleben illustriert. Wir sprechen in diesem Gespräch über ihr aktuelles Projekt, die Herstellung von Eis in einem Kochbuch festzuhalten. Was ist sonst noch bei Urban Art Kids passiert? Wir haben wieder für euch von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Zudem gibt es seit Mitte Mai wieder Workshops für Kinder. Und wir bereiten gerade unser aktuelles Sommerferiencamp vor. Die aktuellen Informationen könnt ihr unserer Webseite entnehmen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo liebe Zuhörer. Heute haben wir die Larissa Bertonascu mit uns hier beim Urban Art Kids Corona Podcast. Ich freue mich sehr, Larissa, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hallo, wie geht's dir?
Hi. Hallo, danke, mir geht's sehr gut.
Ja, Larissa, wie hast du bisher so ein bisschen die Zeit während des Lockdowns erlebt?
Ja, ich habe so das Gefühl, es gab so verschiedene Phasen. So, wir waren im Skiurlaub im März, weil in Deutschland das ja relativ spät anfing, dass man das so ernst genommen hatte. Und wir kamen dann irgendwie zurück, eigentlich an dem Tag, als es dann hier so richtig losging, auch mit Hamsterkäufen und waren im Supermarkt und die ganzen Regale leer. Und es war schon so eine spooky Stimmung. Und auch mein Sohn meinte irgendwie, oh, voll gruselig, unheimlich. Also da kam irgendwie sowas Apokalyptisches hoch. Man wusste nicht, hä, was kommt da jetzt so unheimlich? Und das war, glaube ich, so diese erste Phase dieser Verunsicherung, wo man irgendwie gar nicht wusste, was wird das jetzt, was passiert hier jetzt und oh Gott, oh Gott. Und das ging aber dann ziemlich schnell über bei mir in so eine totale Entspannung, als dann alles runtergefahren wurde, Läden geschlossen, Schulen geschlossen und so, dass dann auch so, oh ja, irgendwie, oh, wie irgendwie so Zeit gewonnen. Also, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, es entstehen so ganz viele Freiräume und irgendwie ganz viel Zeit, wir sind alle zu Hause. Meine Tochter, die in Berlin studiert, kam dann auch nach Hamburg und wir hatten irgendwie viel Zeit zusammen und man ist nicht groß rausgegangen und es war irgendwie ganz entspannt eigentlich. Und dann ist es so peu à peu, finde ich, immer mehr in so einen Zustand übergegangen, der sich so eigentlich fast schon so wieder nach Alltag angefühlt hat. Und der ist jetzt so übergegangen durch diese Lockerung wieder in so eine ja, dass man eigentlich fast schon, weiß nicht, irgendwie sich so auch, wo ich gemerkt habe, man gewöhnt sich auch unheimlich schnell an irgendwelche Zustände, dass man Mundschutz tragen muss, dass jetzt gewisse Sachen halt gerade nicht gehen und so. Also, wo ich so dachte, das, was man als normal empfindet, ist nur so lange normal, wie man drin lebt. Und dann, sobald sich was ändert, wird eben was anderes normal. So, und das ist so eine Transformation auch gewesen innerhalb der letzten Wochen, finde ich.
Du hast auch dein Atelier bei dir zu Hause oder musstest du irgendwo anders hingehen?
Ja, also ich habe das Glück, das trägt natürlich vielleicht auch dazu bei, dass wir eigentlich diesen Lockdown ganz gut und ohne großen, sag ich mal, Decke auf dem Kopf-Gefühl eigentlich überstanden haben. Also sowohl ich als auch mein Mann, wir haben beide den Luxus, dass wir Ateliers haben und uns sozusagen auch immer abwechseln konnten, dass jeder auch mal ein bisschen hier raus und mit dem Fahrrad da hingefahren ist. Man hatte mal so einen Tapetenwechsel. Ich habe auf St. Pauli eigentlich ein Ladenatelier. Der Laden war natürlich zu jetzt während der harten Lockdown-Phase. Und meine beiden Kolleginnen, mit denen ich das eigentlich teile, die waren auch gar nicht vor Ort. Deswegen hatte ich sozusagen diesen Ort ganz für mich alleine. Und konnte da eben arbeiten und mein Mann hat in Altona auch ein Atelier für sich alleine, also das ging natürlich sehr gut und wir haben auch viel Platz zu Hause, also wir waren da wirklich sehr privilegiert und ich kam mir irgendwie schon sehr vor wie in so einem goldenen Käfig, so kein Grund zu meckern.
Ja, also uns ging es auch ähnlich. Ich habe ja auch die Galerie hier, die auch um die Ecke von mir zu Hause ist, und konnte da auch immer wieder mal stundenweise hingehen und ein bisschen auch noch produktiver arbeiten, als wenn man dann zu Hause ist und Kind um sich rum hat, das immer irgendwas will. Das ist man natürlich auch gewöhnt, wenn man viel im Homeoffice arbeitet, aber ist schon was anderes, ne? Also weil denen ja auch irgendwie ein Kind langweilig wird und dann brauchen sie doch wieder irgendeinen Input. Und das ist dann schon praktisch.
Ja, also wahrscheinlich auch sehr so das Alter der Kinder entscheiden.
Das auf jeden Fall.
Relativ groß. Meine Tochter ist 21, mein Sohn ist 13 und kann sich auch sehr gut allein beschäftigen. Der hat dann angefangen, ganz viel Musik zu machen und hier zu basteln und sich um seine Kaninchen zu kümmern und Fische und was er sonst noch so alles für Hobbys hat. Also ich habe mir schon auch vorgestellt, in einer kleinen Wohnung als Alleinerziehende mit Homeoffice und zwei Kinder im Kindergartenalter. Also ich glaube, das ist schon eine ganz schön andere Situation. Da habe ich jetzt einfach auch in der Lebensphase, in der ich gerade bin, der Situation irgendwie einfach Glück gehabt.
Ja, also das ist schon nochmal was anderes. Und die wurden ja jetzt auch als letztes quasi gesagt, so ja, Kindergartenkinder, ja. Also wenn ihr Glück habt vor den Sommerferien, werden die nochmal, können die nochmal in den Kindergarten gehen. Also bei uns hat es jetzt seit, jetzt Ende Mai geklappt, dass meine Tochter wieder in den Kindergarten geht. Und das ist aber auch nur 2 Tage die Woche. Einen halben Tag ist schon was anderes. Ne? Da muss man halt durch. Und ich glaube auch, dass wir uns auch schnell adaptiert haben und eine schöne Zeit zusammen hatte. Mein Mann fliegt ja auch sonst immer, Markus fliegt ja auch immer weg. Wochenweise ist er nicht zu Hause und dann ist es natürlich schön, wenn man jetzt mal Zeit mit der Familie hatte. Auf jeden Fall. Aber du warst ja auch sehr produktiv, ne? Also du hast den Lockdown genutzt und auch eine schöne Kampagne gestartet, die We Stay Home, hast ja ein Poster kreiert. Wie kamst du darauf?
Naja, also das entstand eigentlich genau aus diesem Gefühl, was ich dann so hatte, aus dieser privilegierten Situation, in der ich mich befinde oder auch viele von den Menschen in meiner Umgebung, dass man eben zu Hause hat, in dem man bleiben kann und auch zumindest relativ, also finanziell jetzt nicht so dasteht. Wir leben ja auch in so einem Sozialstaat, wo selbst wenn man jetzt Künstler ist und Freiberufler und keine Einnahmen mehr hat, es gibt irgendwie sowas wie Hartz IV, es gibt irgendwie ein soziales Netz, in dem man lebt. Also zumindest in meinem Umfeld gibt es jetzt irgendwie keinen, der gleich irgendwie unter der Brücke landet, wenn mal irgendwie einen Monat kein Einkommen ist. Also ich glaube, da lebt man auch schon auch so auf einen ganz schön hohen Anspruch oft. Und dass ich auch so gemerkt habe, dass die hier rumgejammert haben oder sich wahnsinnige Sorgen gemacht haben, waren irgendwie selten die eigentlich wenig Geld haben. So, das waren eigentlich die, wo ich dachte so, aber ihr habt doch eine Eigentumswohnung und ihr habt doch noch ein Haus auf dem Land und dann macht ihr euch irgendwie so mega Sorgen. Und die eigentlich eh so ein bisschen, ich sag mal so Künstlermentalität, Freiberufler, die vielleicht so gewohnt sind auch, dass man nicht immer alles planen kann, dass man auch mit wenig Geld leben kann und auch glücklich sein kann. Die haben das eigentlich fast ein bisschen leichter gehabt, sich auch in dieser Situation zurechtzufinden. Wobei es natürlich auch, ich will das jetzt auch nicht irgendwie schönreden, natürlich gibt es auch da krasse existenzielle Bedrohung. Also das ist ja auch sehr individuell. Aber ich habe eben gemerkt, dass es auch so eine individuelle Brille gibt oder sowas wie so eine Haltung, die man haben kann oder eben auch nicht oder mehr oder weniger. Und die hat viel mehr mit so einem mentalen Mindset zu tun. Und für mich war es eigentlich so, dass ich so ein ganz großes Gefühl von Dankbarkeit gespürt habe und dass ich dachte so, echt selbst in so einer krassen Situation oder in so einer Bedrohung, uns geht's so, so gut hier in diesem Deutschland. Und ich hatte eben einfach so dieses Gefühl, dieses Zuhause-Sein, dieses Zeit füreinander haben. Das hat sich dann eben auch in so einem Poster manifestiert, wo ich einfach auch versucht habe, dieses positive Gefühl oder diesen Optimismus so, ist irgendwie bedrohend Corona, diese Krankheit und ist jetzt alles schwierig, aber vielleicht einfach diese positiven Aspekte, die sich auch aus der Situation ergeben, so ein bisschen immer so auch die wahrzunehmen und nicht zu vergessen, dass man eben dieses Zuhause hat, dass man lesen kann. Wir können lesen und schreiben, also die meisten von uns und so. Und das sind ja alles so Tools und Fähigkeiten, die man hat und jetzt einfach auch mal ein bisschen mehr wertschätzt, diese einfachen Sachen. Ich habe eben dieses Poster gemacht und hatte irgendwie überlegt, hatte dann erst überlegt, ob ich damit irgendwie Obdachlosen, also die eben, weil ich eben an die Menschen gedacht habe, die eben nicht dieses Zuhause haben, die es halt wirklich viel schwerer haben, da so eine Spendenaktion draus zu machen, und habe mich dann aber entschieden, das Geld für die Flüchtlingshilfe zu spenden. Also 5 Euro pro verkauften Poster gehen an die Flüchtlingshilfe und eben wegen dieser ganzen Situation da auf Lesbos, die mich natürlich auch sehr beschäftigt hat, wo ich dachte, das sind einfach alle Menschen, die haben erstmal ihr Zuhause verloren, sind auch natürlich nicht freiwillig aufgebrochen, haben einfach kein Zuhause mehr, haben keine Heimat mehr, sind dann in so einem Lager gefangen, was einfach auch kein Ort ist, in dem man bleiben kann, haben keine Perspektive, wissen, also es ist einfach so fürchterlich, diese Vorstellung zwischen diesem ganzen Drama, Trauma zu leben, so, oder ich dachte irgendwie, man darf sich eigentlich wirklich da nicht beschweren, in was für einer Luxussituation man hier so gefangen ist.
Ja, also ja. Du triffst das absolut. Also wir haben jetzt auch im letzten Podcast mit der Kara Martinez von Down Without Borders gesprochen, ich ja auch sehr ans Herz legen, das mal zu hören. Die hat sich ja auch dem komplett verschrieben. Und ich finde das auch sehr wichtig. In solchen Zeiten wie Corona geht es sehr unter, solche Informationen, dass es immer noch dort schlimme Zustände sind, die auch jetzt schlechter geworden sind durch das ganze Thema, dass die Regierungen in Europa sich mit anderen Themen beschäftigen, hauptsächlich Corona, dass das echt total hinten runterfällt. Und da ist es wichtig, da weiterhin darauf aufmerksam zu machen. Und toll, dass du da auch mit deinen Postern, da mit deiner Spende das unterstützt. Das finde ich super. Absolut. Du hast auch letztes Jahr einen Laden in St. Pauli eröffnet mit 2 weiteren Künstlerinnen. Und jetzt war der Shutdown. Wie habt ihr das erlebt? Also du hast es jetzt als Ort genutzt, aber wie war das für euch?
Ja, also es ist quasi einmal unsere Werkstatt, unser Atelier, wo wir alle 3 arbeiten und eben auch unsere Sachen ausstellen und verkaufen. Das ist natürlich komplett weggefallen. Und der Arbeitsort, eben wie gesagt, den habe ich weiter genutzt. Meine eine Kollegin, die hat auch ein Haus auf dem Land, wo sie sich komplett zurückgezogen hat, weil sie da einfach auch irgendwie arbeiten und bauen und so konnte. Also die war dann gar nicht in Hamburg. Und meine andere Kollegin, die hat 2 kleine Kinder im Kindergartenalter eben, die war jetzt auch komplett zu Hause. Also insofern habe ich da als Einzige die Stellung gehalten. Und auch nachdem man jetzt wieder öffnen durfte, war ich eigentlich auch die Einzige, die jetzt weiterhin dort war, vor allem. Klar, das war natürlich jetzt so schon auch, also normalerweise ist natürlich auch, es ist nicht so, dass das so mein einziges Standbein ist, es ist jetzt nicht so, dass ich nur davon lebe, was ich in dem Laden verkaufe, aber das ist natürlich schon weggebrochen und bei den anderen eben auch, aber ich denke, das war jetzt irgendwie relativ überschaubar noch vom Zeitraum, das kommt jetzt eher so ein bisschen drauf an, wie es weitergeht, also ich denke, irgendwie so eine Phase kann man dann auch mal wirtschaftlich so überbrücken und langfristig muss man halt schauen, also sowieso in meinem Berufsfeld so, ne? Das ist ja auch immer die Frage, hat man jetzt weniger Aufträge wegen Lockdown oder ist es jetzt wegen Corona oder der Wirtschaftskrise danach oder ist vielleicht auch sowieso gerade das nicht so gefragt, was man macht? Also das ist ja auch immer so eine Mischung von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen kann man es immer nicht so ganz klar einschätzen.
Nö. Also ich habe so das Feedback von meinen Illustratoren, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie auch auf jeden Fall sagen, dass es sie jetzt nicht direkt betroffen hat, ne? Weil es werden ja trotzdem weiterhin Zeitungen gedruckt oder Magazine rausgebracht und dafür braucht man ja auch Illustrationen, ne? Also und das kreative Arbeiten ist ja auch eher so, dass du das in deinem Atelier oder einem Arbeitsplatz machst, wo du jetzt nicht viele Leute um dich herum brauchst. Das stört ja eher dann. Also genau, die meisten haben ja eigentlich eher ein positives Feedback gegeben. Und ihr arbeitet ja auch jetzt gerade daran, du bist ja auch Teil der Zeichnerin-Gruppe Spring. Ihr seid jetzt auch gerade dabei, die neue Ausgabe vorzubereiten, oder?
Genau, ja, genau. Und da kann man natürlich auch, also es war jetzt eigentlich auch so, dass viele gesagt haben, also es gibt natürlich die, die auch kleine Kinder haben und gerade irgendwie deswegen überhaupt viel weniger Zeit hatten, sich jetzt auch noch zum freien Projekt nebenbei zu widmen, aber auch andere, die jetzt auch dadurch, dass vielleicht weniger los war, ein bisschen mehr Zeit hatten, sich um Springen zu kümmern. Also gerade genau zeichnen kann man natürlich immer, aber viele von uns oder auch ich haben ja teilweise auch sowas wie Workshops und Lesungen, genau, und so Sachen. Das ist natürlich auch alles weggefallen. Das war dann sozusagen das, was weggefallen ist, auch bei mir. Ich hatte auch mit dem Literaturhaus eigentlich auch noch eine Präsentation und so. Das konnte natürlich alles gar nicht stattfinden jetzt.
Also die haben auch jetzt nicht gesagt, sie wollen es jetzt zum Beispiel in den Online-Bereich verlegen. Das war für die keine Option.
Jetzt vom Literaturhaus? Zum Beispiel jetzt. Ja, also genau, das ist eine Abschlusspräsentation gewesen. Das waren eigentlich im Rahmen von den Graphic Novel Days, hätte sie stattgefunden. Da habe ich so ein Projekt gemacht, Comics mit Klasse, wo ich mit einer Klasse von Geflüchteten, also über einen längeren Zeitraum, so Comics entwickelt habe, die dann auch in einem Buch publiziert wurden. Und dieses Buch sollte eben vorgestellt werden. Dieses Comic-Festival ist komplett ausgefallen. Die Veranstaltung wurde jetzt einfach auf Juni verschoben, weil das natürlich schon auch schön und wichtig ist, nochmal mit den Schülern zusammen so einen würdigen Abschluss zu finden. Jetzt machen wir das eben so in so einem kleinen Rahmen und jetzt ohne Comic-Festival, aber das soll als Abschlussveranstaltung trotzdem noch nachgeholt werden. In echt.
Ja, schöne Idee, auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall auch dann den Link setzen. Kann man das Buch online erwerben oder ist das?
Wir haben eine sehr kleine Auflage gedruckt.
Ach so, okay.
Aber es ist vielleicht online, muss ich noch mal gucken. So, also das ist, ja.
Aber schönes Projekt auf jeden Fall, dass man dann auch künstlerisch in so einem Kontext arbeiten kann mit Flüchtlingen. Das ist was Tolles. Du machst ja auch sehr viel. Du hast ja auch in der Vergangenheit mit Frauen in Indien gearbeitet. Also da hast du ja schon immer auch so einen Blick für so auch soziale Projekte gehabt, ne?
Ja, das ist schon auch was mir sehr am Herzen liegt. Oder das ist vielleicht auch wegen meiner eigenen Geschichte. Ich bin ja auch halb deutsch, halb italienisch und quasi dieses Thema Identität und Heimat und dass man nicht so eindeutig so, ja, vielleicht ist das keine oder es ist auch nur eine Illusion, dass wenn man als Deutscher in der Stadt geboren ist, wo schon die Großeltern geboren sind, wo man immer noch lebt, dass man sich dann mehr zu Hause fühlt, dass es ja doch auch so ein subjektives Gefühl ist, aber es bringt einen doch nochmal irgendwie an andere Grenzen von Identitätssuche, finde ich. Und ich fühle mich dem Ganzen sehr, sehr verbunden und habe also auch immer Interesse eben an anderen Kulturen, an diesem Austausch und eben einfach auch diesen ganzen Fragen, die ich mir stelle, eben auch in anderen Kontexten, also mit anderen Menschen aus anderen Herkunftsländern. Und ich habe jetzt auch mit dem Thalia-Theater bei Stimmen im Exil öfters zusammengearbeitet, wo es eine szenische Lesung gibt und wo eben Menschen auch mit Migrationshintergrund eben Texte lesen, auch oft mehrsprachig. Und da gibt es auch noch oft Tanz, Musik, Performance und ich habe da so Projektionen beigesteuert und das fand ich irgendwie auch total spannend und inspirierend. Und auch für mich jetzt mal mit so einem anderen Medium, also Projektionen hatte ich noch nicht gemacht, mich dem mal so zu stellen und als neue Herausforderung so zu nehmen, das war sehr bereichernd auf jeden Fall.
Super, hört sich auf jeden Fall auch sehr spannend an. Was sind jetzt so für dich die kommenden Projekte in den nächsten Monaten? Was gibt's Neues?
Also von Stimme aus dem Exil wird jetzt, da gab es insgesamt 8 Veranstaltungen und daraus wurde ein Buch gemacht, eben auch mit diesen Texten. Da habe ich irgendwie auch den Einband illustriert. Das wird jetzt demnächst erscheinen und ich plane jetzt gerade ein Buch mit meinem Onkel, mit meinem italienischen Onkel, der seit sehr vielen Jahren schon in Amsterdam lebt und der war früher Geschäftsmann und dann hatte er keine Lust mehr und hat eine Eisdiele eröffnet und ist jetzt aber das ist auch vielleicht die tollste Eisdiele von ganz Amsterdam geworden.
Oh, okay.
Hat
die
Filiale eröffnet und irgendwie ist es super.
Wie heißt die denn? Sag mal.
Die heißt Massimo, also so heißt auch mein Onkel Massimo, Eisfabrik oder so heißt auf Holländisch.
Okay, also
Eisfabrik oder also er stellt jetzt auch selber her, das Eis importiert. Ja. Die Pistazien und die Zitronen, alles aus Italien und ist da ganz leidenschaftlich dabei. Und mit dem möchte ich jetzt gern ein Eisbuch machen, weil er so passioniert ist und so eine Philosophie entwickelt hat über dieses Eisessen. Und eben auch jetzt in dieser Corona-Krise meinte er, Also in Holland war das wohl auch so, genau sowas zu mitnehmen, war irgendwie okay, Takeaway, deswegen als Eisdiele durfte er öffnen und er meinte, es lief irgendwie super, weil es irgendwie die Leute haben sich so gefreut und Eis essen, das hat so viel mit Glücksgefühl zu tun und ich glaube, gerade in so einer Krisenzeit war das dann auch ein, oft so ein Highlight, das haben wir ehrlich gesagt auch oft gemacht, so einmal am Tag sind wir einfach zur Eisdiele gegangen, haben so Eis geholt, weil viel mehr konnte man ja nicht so machen,
ja.
Highlight und so eine kleine Belohnung und es, also, es verbindet halt auch groß und klein und wohlhabend und nicht so wohlhabend. So Eis das kann sich jeder irgendwie leisten und es ist irgendwie, ja, weiß nicht, so ein Glücksmoment. Gelato makes us happy steht auf seinem auf seiner Eisdiele drauf. Und genau, da sind wir gerade dabei zu planen und so und so ein bisschen Eisrezepte, aber auch so ein bisschen Philosophie rund ums Eisessen, auch die Geschichte, wo kommt es her, weil unsere Vorfahren eben auch schon Eis verkauft und hergestellt haben und damals in Ligurien irgendwie gab es ja keine Eisschränke und ist auch verrückt, da wurde im Winter dann das Eis in den Bergen, in Höhlen irgendwie quasi aufbewahrt und dann mit Eselkarren runter zur Küste gefahren, so große Eisblöcke, um dann eben Eis herzustellen.
Ganz spannend. Klar. Da gab es nicht den Kühlschrank, den wir in der Form kennen. Also, aber toll, super. Es ist ja eh mal so, dass in deinen Büchern, die jetzt Kochbüchern, ja auch mal noch ein bisschen Hintergrundinformation dabei ist. Das finde ich auch schön, ne? Dass man so ein bisschen reinlesen kann. Ja,
also ja, das ist mir, glaube ich, auch wichtig, weil ich mich gar nicht so als diese kulinarische Expertin so verstehe, sondern es mir eigentlich immer wichtig ist, bei den Büchern, die ich mache, so zum Thema Kochen, ist mir eigentlich viel wichtiger immer diese persönliche Geschichte, die dahinter steckt. Und ich kann das eigentlich nur authentisch und gut machen, wenn ich dazu eine Beziehung habe. Und eben bei meinem Onkel hat das jetzt wieder total gut gepasst, weil irgendwie, ja, ich ihn auch mag und wir uns kennen. Und das war jetzt auch einfach wieder so eine runde Sache.
Super, auf jeden Fall. Also wenn es dann rauskommt, werden wir auf jeden Fall da auch gerne die Info weitergeben, weil also Eis ist was Essentielles, wie du sagst. Es verbindet alle miteinander und ja, erinnert an Urlaub und Entspannung, Glücksgefühle. Also ja, finde ich ein tolles Projekt. Ganz viel Erfolg damit. Und danke, liebe Larissa, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit uns ja zu sprechen. Viel Erfolg und bis bald.
Ja, vielen Dank. Dann hoffe ich auch bis bald.
Alles klar.
Ja,
dir noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.